In den letzten Monaten, also bevor die Nazis im Januar 1933 dann an die Macht kamen, habt ihr da eine Veränderung in der Stimmung, in der Bevölkerung, eine Veränderung im Verhalten gegenüber euch als Juden gemerkt?
Ja, war das schon das Spürbar? Also ich muss sagen, ich muss mal ganz ehrlich sagen, als wir hier in Frankfurt, hier Aschaffenburg gewohnt hatten, hier gab es keine große jüdische Gemeinde, ich glaube so insgesamt 400. Die haben eine wunderschöne Synagoge da aufgebaut, die jetzt zur Gedenkstätte geworden ist und so. Und wir lebten in der Heinzestraße. Wir waren die einzige jüdische Familie in der Heinzestraße. Ich war der einzige jüdische Junge in der Schule. Und ich muss sagen, ich habe wenig Judenhass oder Antisemitismus gespürt. Und wir konnten zusammenleben. Es gab wohl, ich war schon konfrontiert mit antisemitischen Bemerkungen da und dort, ne? Aber es war so, dass man damit zusammenleben konnte. Und das war allgemein so während der ganzen Weimarer Republik. In Frankfurt war die Gemeinde, 30.000 war eine der größten jüdischen Gemeinden, Frankfurt und Berlin gewesen. Als wir in Frankfurt gezogen hatten, man konnte eigentlich nur zusammenleben. Natürlich gab es die Vorurteile und die Abneigungen. Und so weiter. Aber die Schlaue, die waren nicht so schlimmer zwischen den Bayern und den Preußen. Nicht? Wenn die über die Preußen sagten, die Preußen und so weiter. Ja, ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber man konnte einfach zusammenleben. Und meine Mutter musste hier hausieren gehen, weil mein Vater hatte keine Arbeit mehr. Die wanderten als Hausiererin in den Spessardörfern, in Hösbach, in Goldbach und so weiter, habe ich sie oft begleitet. Ich kannte alle diese Dörfer und die Bauern, die dort waren, da hatte ich ja, verschiedene Sachen, Seife und Textilien und so weiter, wussten, dass es jüdische Menschen sind. Und ich habe nie so, sie wurden immer freundlich empfangen und so weiter. So war es ja nicht so, nicht? Also ich will das nicht verharmlosen. Es gab natürlich, was jahrelang das Christentum ja gepredigt hat, die Juden als Jesusmörder und so weiter, natürlich das Christentum, die Abneigung und so weiter, die ging da. Aber es war nicht so, dass wir nicht zusammenleben konnten. Man konnte zusammenleben. Und wenn du fragst, was hat sich das verändert? Also die Nazis verbreiteten wohl diesen Judenhass. Die Juden sind an allem schuld. Aber das wurde noch nicht so einfach akzeptiert. Das glaube ich nicht. Das änderte sich dann, als wir in der Macht waren.
Ihr seid dann,
ja, dann änderte sich das, ja.
Ihr seid dann ja sehr schnell oder der Rest deiner Familie, du ja nicht, aber der Rest deiner Familie ist dann sehr schnell emigriert, nämlich schon im Mai 1933.
Ja, im Sommer 1933 emigriert.
Ist eine Veränderung stattgefunden haben, wo auch deine unpolitischen Eltern diese Alarmzeichen dann sehr deutlich gesehen haben und deutlich gesehen haben, dass sie sogar bereit waren, das Land, in dem sie bislang gelebt haben, zu verlassen.
Als Hitler an der Macht war, 1933, dann war der Antisemitismus und der Judenhass sowas wie ein staatlich organisiertes, sagen wir mal, eine Institution, institutionalisiert worden. Das heißt, staatlich angeordnet worden. Und wenn so etwas von oben jetzt staatlich angeordnet wird und systematisch eine solche Propaganda betrieben wird, die jüdische Weltverschwörung, dann war es verbunden mit Bolschewismus, Judeo-Bolschewismus, Judeo-Marxismus, ne? Und die Nazis sprachen, wenn Hitler gesprochen hat von der Weimarer Republik, da sprach er von einer marxistischen Judenrepublik und so weiter. Na, als es so staatlich von oben angeordnet war, war es allmählich von Menschen irgendwie dann akzeptiert worden. Nicht von heute auf morgen. Das ging ganz sukzessiv. Ich will mal so ein Beispiel bringen, als die erste antijüdische Maßnahme war, Das war der 1. April, der Boykott der jüdischen Geschäfte. Da standen die SA-Leute mit Umhängeschildern vor jedem jüdischen Geschäft: ein Deutscher kauft nicht bei einem Juden. Das war der 1. April 1933. Da stand ich auch vor so einem Geschäft und habe die Menschen beobachtet. Und siehe da, viele gingen an den SA-Männern vorbei und haben gekauft. Demonstrativ gekauft. Als wenn sie nichts zu kaufen brauchen. Das machen wir nicht mit. Denn die, nicht, die sind normalerweise ja immer in die Kaufhäuser gegangen. Zum Beispiel, ich kenne das Kaufhof, die zwei Kaufhäuser, die waren auch jüdische Kaufhäuser in der Heschegasse. Nicht da, da oben, so zwei große, in der Zeil war Hermann Tietz und Runge, und die Leute haben da gekauft, die waren immer gut bedient und so weiter, und dann plötzlich standen SA-Leute und sagen, ein Deutscher kauft nicht bei den Juden. Das haben die Menschen nicht begriffen, nicht alle natürlich, ein großer Teil hat das so gemacht, die gingen vorbei und haben demonstrativ gekauft. Und als die Naziführung gemerkt hat, das ist nicht angenommen worden, hat sie am anderen Tag diese Maßnahme wieder zurückgezogen. So, ich will mal sagen, es war nicht innerhalb von 24 Stunden so, dass es dann die Menschen, der normale Deutsche dann voll aufgesaugt war von Juden. So war es noch nicht von heute auf morgen. Das ging ganz sukzessiv, ganz sukzessiv. Und ganz sukzessiv, als man dann, sagen wir mal, die jüdischen Beamten aus den Ämtern entfernte. Nicht? Nicht? Die Professoren aus der Universitäten, ne? Verschwanden ja für die anderen Professoren ihre Konkurrenten. Nicht? Das, ja, die, dann profitierten sie schon, begannen sich davon zu profitieren. Und als dann die Ärzte nicht mehr ihre Praxis mehr, ein jüdischer Arzt einen Arier nicht mehr behandeln darf, nicht? Die Ärztekonkurrent verschwand, der Apotheker und die kleinen Geschäftsleute und die jüdischen Geschäfte und so weiter, dann profitierten die anderen davon. Das heißt, mit dem Judenhass und später mit der Judenvernichtung, oh Gott, dann haben manche ihre Vorteile gezogen. Und als man die, ich will 1939 bei der Novembernacht, nicht, die Geschäfte demoliert hatten sowieso, und auch die Wohnungen, und später wurden sie alle aus den Wohnungen rausgeholt, ja, da standen die Wohnungen für die anderen zur Verfügung, und da wurde das ganze Material irgendwie versteigert, für ein Butter und Ei konnte man alles bekommen. Da frage ich mal, oh Gott, ich will ihre oder eure Großeltern oder Urgroßeltern, was sie damals auch nochmal ihre Schnäppchen da geholt haben. Also da ja, und dann wurde dann allmählich, dass sie dann das Böseste vom Bösen seien, der Krieg wäre ja gar nicht möglich gewesen, den Krieg zu führen, wenn er nicht auf die Weise ideologisch begründet worden wäre. Es geht darum, das christliche Abendland gegen den Judäo-Bolschewismus zu retten. Nicht? Man hätte Millionen Massen ja nicht mobilisieren können, für den Krieg mobilisieren können, wenn man ihnen nur gesagt hätte, es geht hier um das Öl, es geht um die Getreide, es geht um die Ukraine. Später haben sie das sogar zugegeben. Ne? Nein, man musste immer ein Feindbild haben. Und der Feindbild, der bedroht uns, nicht so wie er heute auch, das Feindbild, die Nazis, genau dasselbe Feindbild. Also ich mache jetzt einen langen Vortrag, ich sage nur, dass der Judenhass, der Antisemitismus, sagen wir mal, dann akzeptiert, nicht von allen, aber einen großen Teil der Bevölkerung einfach angenommen wurde. Sonst kann man sich gar nicht erklären, dass sogar die nicht einmal überzeugten Nazis waren, aber beteiligt waren an dem Transport von Millionen von Menschen, Das war da eine Organisation, da bedurfte eine Administration, da waren die Beamten, da waren die Eisenbahner, da musste geplant werden und so weiter. Aus ganz Europa die 6 Millionen Juden in die Vernichtungslager zu bringen. Da haben die Menschen sich dran beteiligt und das mit organisiert. Vielleicht wussten die viele wirklich nicht, dass sie dann in die Gaskammer kommen, in die Vernichtung kommen. Nicht? Ich musste damals mein 2-jähriges Kind verstecken, das muss ich mal sagen, damals, also später. Ja, wie Menschen dazu fähig waren, wie kann man das sonst erklären? Das kann man nur dadurch erklären, dass dieser Rassismus, dass man Menschen, dass es andere Menschen gibt, die eben minderwertiger sind, dass sie minderwertiges Blut haben, dass das angenommen wurde und dass man mit solchen Menschen dann nur umgehen kann, sie quälen, sie foltern, sie versklaven kann, sie töten kann, sie morden kann, wenn man sie sagt, das ist unwertes Leben, das man einfach vernichten kann. Und das wurde von vielen mitpraktiziert. Das war der Goldhagen, der ein Buch darüber geschrieben hat, die willfährige Helfer Hitler, Menschen, die daran beteiligt waren, die als selbstverständlich, die kein Recht haben auf das Leben, die müssen eben von der Erdboden verschwinden. Wie kann man das erklären, eine Kulturnation, die Deutschland war, die in der ganzen Welt als die höchst das höchste Ansehen hatte, was sie an Kultur, an Wissenschaft, an Kunst und so weiter vorbrachten, an Philosophen, nicht an Hegel, an Fichte, Marx und Engels, an Einstein, an Beethoven, Bach, solche Dinge, wie Menschen, die ein Land, das ein so hohes Ansehen hatte, wie eine solche Nation sich so sehr erniedrigen konnte in eine solche Unmenschlichkeit. Ne? Da muss ich die Frage stellen, wieso sowas möglich ist. Und das war nur denkbar möglich gewesen durch dieses rassistische Gift, das man den Menschen eigentlich wirklich geglaubt hat, das sind Minderwertige. Ne? Ja. Entschuldige, wenn ich immer so...
Passt schon.